Guten Morgen, Linus.
Guten Morgen, Tim.
Linus, es gibt ja jetzt bald Impfstoff. Können wir ja bald wieder Feste feiern. Wo wollen wir denn die LNP 400 machen?
Mailand oder Madrid, Hauptsache Four Seasons.
Logbuch Netzpolitik Nummer 368 von Freitag, dem 13.2020.
Das ist auch so ein Datum für die Götter.
Ja, im November, muss man noch dazu sagen. Freitag, der 13. November. Und heute gab es 23.542 neue Infektionen. Das glaubt doch
Ja.
auch keiner. Nerd-Infection.
Ja, das ist
Tja.
23,42 wäre schöner gewesen, aber wenn man schon da so eine Zahl in der Mitte hat, dann wenigstens eine 5.
Genau. Ja, ich hoffe auch auf 23,42 oder irgendwie 0 wäre mal ganz gut. So ein bisschen Zero-Covid fände ich ja mal ein ganz geiles Ziel, aber ich glaube, da sind wir noch weit von entfernt.
Zero Covid ist so wie Inbox Zero. Alle reden von.
Nein,
Aber keiner macht einen Schritt in die Richtung.
nur in Neuseeland haben die das. Und in Taiwan. Und
Man weiß auch, wie es geht, ne?
eigentlich schon, ja. Müssen
Apfel
wir
A.
Asien mal fragen, wie die das eigentlich mit ihrer Mail machen. Naja. Und gute Nachrichten aus den USA gibt es auch. Denn vor einer Woche konnten wir uns noch nicht so richtig sicher sein, auch wenn sich das abgezeichnet hat. Jetzt ist es, naja, also fast alle glauben es, außer einem.
Es gibt einen, der es nicht glaubt.
Ja, das ist natürlich sehr schön, dass dieser Wahnsinn zumindest mal jetzt eine Notbremse bekommen hat. Wird wahrscheinlich noch 2 Monate dauern, bis wirklich der Wahnsinn komplett aufhört, aber ich bin zuversichtlich.
Bin ich auch. Ich habe dann am, ich glaube am Samstag war das, ne? Dass diese Meldung kam.
Ach so,
Ich
wo
habe
das
jedenfalls
erste Mal,
hektisch
ja.
die Leute zusammen telefoniert und den Champagner getrunken, haben einen schönen Abend gehabt. War fast so schön, wie ich es mir vorgestellt habe.
Kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was das für eine Erlösung gewesen sein muss für so eine bestimmte Gruppe von Amerikanern, mit denen wir es ein bisschen mehr halten, ne? So in New York insbesondere, wenn man sich
Ja,
das angeschaut hat.
es ist traurig, dass das, oder es ist ein bisschen schmälert natürlich den Genuss, dass das so, ja, so vorsichtig und in Etappen kam und, aber ich denke so tatsächlich mit Four Seasons Total Landscaping war dann auch wirklich, dann konnten auch alle wieder lachen, weil, also
Ja.
diesen Gangster Danny DeVito da irgendwie auf diesem Hinterhof zu sehen, ja. Das war wirklich, das war so hat man sich das immer gewünscht, dass es endet, ja, und das war dann doch sehr, das hatte dann doch ästhetischen und kulturellen Mehrwert.
Ja, und vielleicht kommt sogar noch das ein oder andere humiliating picture. Da weiß nicht, vielleicht tragen sie ihn ja wirklich irgendwann so Füße nach vorne nach aus diesem weißen Haus raus. Das könnte noch ganz lustig werden.
Da bin ich tatsächlich gespannt. Da muss man natürlich dann auch nochmal aufpassen mit den ganzen bewaffneten Lunatics. So, aber ich beobachte mit sehr großer Spannung das Verhalten der Republikanischen Partei, weil die natürlich, also denen müsste ja klar sein, dass sie, also diese Wahl ist jetzt verloren, da werden sie nicht mehr viel dran machen können. Die können aber natürlich noch das Ansehen, also so viel Zweifel wie möglich an dieser Wahl behalten, streuen und in die Legendenbücher eingehen lassen, ja. Und dann müssen sie sich eigentlich überlegen, wer der Kandidat oder die Kandidatin in 4 Jahren sein soll und müssen jetzt anfangen, die aufzubauen. Und die Frage ist, ob sie von ihrem Trump-Film runter sind und ob jetzt einfach mal, sagen wir mal, die ganzen Berufspolitikerinnen dort erkennen, okay, wir müssen jetzt mal wieder einen aus unseren Reihen aufgebauten, ja, Parteisoldaten irgendwie aufbauen, wenn wir sicher gehen wollen, dass auch für uns was vom Kuchen übrig bleibt, weil es geht ja auch um die Posten und so. Der hatte die ganzen hochrangigen, hochdekorierten Republikaner-Veteranen da irgendwie nur zusammengetreten bei sich im Weißen Haus. Und insofern gehe ich eigentlich davon aus, dass die Republikanerpartei sich jetzt überlegt, jemand Neues aufzubauen, aber noch sich freuen kann, dass Trump so lange ja das Ansehen Bidens schädigt. Ne? Und aber dann müssen sie irgendwie, glaube ich, brauchen sie einen Exit-Plan und müssen jemand Neues aufbauen. Wenn sie, also das hielte ich für die sinnvolle Strategie. Kann aber natürlich sein, dass sie sagen, ey, bei Herbert Walker Bush hat es auch funktioniert. Wie hießen die nochmal? Doch. W? Nee, W war ja der.
Der Kleine.
Wie war der nochmal? Der, George, wie hieß Bush, der andere? Senior, der hatte doch auch ein Mittelinitial.
Ja, haben die alle, aber ich weiß es nicht, welches.
Ja, bei dem älteren Bush hat es auch funktioniert, dass wir einfach einen Klon von dem nochmal genommen haben, ne? Und, ja, genau, Herbert Walker war der W. Nee, ich war doch richtig. George Herbert Walker Bush war der Alte.
HW, okay, ist der Alte, genau.
Und genau, habe ich doch richtig
gesagt. Ja, der andere hieß Walk, einfach nur Walker.
Walker, ja, viel mehr konnte er auch nicht. Aber den
Dabja wurde der am Schluss Dubia noch genannt.
Ja, ja, genau, den.
Also ist ein bisschen müßig, jetzt sozusagen in die Zukunft zu blicken, zumal, und das sollte auch allen klar sein, die eigentlich entscheidende Wahl steht uns noch bevor im Senat. Januar. Denn ja, diese letzten beiden Senatsposten, die dort noch zu vergeben sind, wo ja im Prinzip, und die ja beide in Georgia sind, wo jetzt die Demokraten das erste Mal, wie es aussieht, gewonnen haben, also wo das Rennen zumindest sehr knapp war, jetzt in der Präsidentschaftswahl, haben die Senatoren halt trotzdem gewonnen, was mich ein bisschen wundert, weil wer stimmt denn auf einmal für Republikaner in dieser Wahl, wenn er auf dem anderen Zettel Biden ankreuzt? Also das ist eben ein bisschen schwierig, in die amerikanische Psyche reinzukommen. Nichtsdestotrotz ist das natürlich jetzt auch gerade so ein Staat, wo der durch diese unfassbare Aktivierung, durch diese Stacey Abrams, die ja im Prinzip letztes Mal schon um ihre Gouverneurswahl gebracht wurde, durch diesen massiven Wahl, naja, Betrug will ich mal nicht sagen, aber so diese Beeinflussung und Verhinderung, dass Leute wählen können, die hat irgendwie 800.000 Leute neu registriert bekommen und die wird natürlich in den nächsten 2 Monaten auch nichts anderes tun, als diese Senatswahlen nochmal so richtig unter Feuer zu setzen. Von daher würde ich nicht ausschließen, denn der Vorsprung war ja auch sehr knapp, dass es noch gelingen könnte, 2 weitere demokratische Senatoren in den Senat zu stecken und dann steht es halt 50-50. Und das bedeutet in der Arithmetik des amerikanischen Kongresses, dass wenn es halt wirklich auch mal 50-50 steht in irgendeinem Beschluss, und das ist ja sehr wahrscheinlich, dass das passiert, dann entscheidet eben dann die neue Vizepräsidentin darüber, was letzten Endes durchkommt. Und das würde natürlich Joe Biden die Möglichkeit geben, auch umfangreiche Reformen durchzusetzen, insbesondere was so den Status des Präsidenten selber betrifft. Ich denke, da werden jetzt eine ganze Menge Checks und Balances eingebaut werden, die bisher einfach nur Tradition waren, weil man ja gesehen hat, das funktioniert nicht mehr. Und gegebenenfalls eben auch neue Regeln, wer denn überhaupt zur Präsidentschaft antreten darf. So, ne? Und kann auch gut sein, dass Trump halt schon ausreichend vorbestraft ist bis dahin und ohnehin nicht antreten darf. Außerdem will er ja jetzt auch noch einen neuen Fernsehsender aufbauen und Fox News Konkurrenz machen. Das wäre natürlich dann wiederum eine Spaltung des rechten Lagers. Das würden sie eh nicht überleben, weil ohne die Mitte haben sie keine Chance.
Was ein Grund wäre, bei Trump zu bleiben für die Republikaner. Es gibt eine relativ einfache Antwort auf die Frage, warum die Leute vielleicht einen republikanischen Senat wählen und einen demokratischen Präsidenten. Das wären ganz einfach Republikanerinnen mit Anstand. Ja, dass die halt sagen, ich kann Trump nicht wählen, aber ich bin natürlich trotzdem in der Tradition einer Republikanerfamilie und ich werde jetzt im Senat dafür sorgen, dass ein Biden in Ketten genommen wird und dass meine Partei möglichst die Gelegenheit hat, sich die Wunden zu lecken, zu reparieren und mit einer ernstzunehmenden Person in 4 Jahren anzutreten.
Kann schon sein. Also ich meine, das werden wir sehen, ob das jetzt alles so demoralisierend auf der einen Seite und so motivierend auf der anderen Seite gewirkt hat. also ist es offen. Ich kann es mir ganz gut vorstellen, dass es noch klappen könnte. Ich fände es super. Klar, dein Argument zählt und man hat auch gesehen, dieses, wie man das so schön im USA mal sagt, diese Partisanship, also so dieses Verhaften im eigenen Lager, egal was dieses Lager letztlich so tut, das ist halt wirklich toxisch. Und muss man schauen. Ne? Letzten Endes brauchen die einfach eine Wahlreform, die müssen dieses komische Electoral College abschaffen, weil das ist einfach absurd. Und naja, ob das gelingen kann jetzt mit dem neuen Supreme Court, das ist natürlich nochmal offen. Also ich mache mir auch nicht zu viel Hoffnung, dass jetzt gleich alles sehr viel besser wird, aber es ist sicherlich schon mal ganz brauchbar, wenn sie jetzt mal so eine halbwegs korrekte und vorhersagbare Außenpolitik haben und mal wieder ihr State Department aufpäppeln und überhaupt mal ordentliche Minister erlassen und sich zu International Law bekennen und dass dieser ganze Unfug jetzt erstmal vorbei ist. Mein Gott, war das eine Phase, ey. Gott, ey. Irre.
Das war wirklich zum Heulen.
Das war wirklich
irre. Okay. Jetzt kommen wir zu anderen Themen, die auch zum Heulen sind.
Ja, das stimmt. Jetzt ist schon Schluss mit guten Nachrichten.
Na, eine haben wir noch. Eine haben wir noch im Petto. Bleib wach. Bleib wach, Kinder. wir haben uns überlegt, wir wollen den Anlass nutzen, mal ein bisschen ja aus einer Metaperspektive über den Kampf gegen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu sprechen. Und Anlass dafür ist ein Beschluss des EU-Ministerrats, der einen interessanten Titel trägt, nämlich Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung, was in Deutschland seit langer Zeit eine Maxime ist, die insbesondere aber von, wie heißt der gute, der Modelleisenbahner Horst Seehofer in letzter Zeit wieder bemüht wird im Kampf gegen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und ich würde gerne einleitend einmal kurz erklären, was Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eigentlich ist. Weil man tatsächlich so in den Medien immer noch liest, solche so Formulierungen wie eine besonders gute oder eine besonders sichere Variante der Verschlüsselung oder so. Nee, also diese Formulierung finde ich quasi ein bisschen irreführend, deswegen möchte ich korrigieren. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist die einzig brauchbare Verschlüsselung. Oder eine Verschlüsselung muss, um sinnvoll zu sein, Ende-zu-Ende sein. Und ich habe mir ein schönes Beispiel dazu ausgedacht, nämlich die Kommunikation mit meiner Bank. Wenn ihr euch, also ihr loggt euch beim Online-Banking ein, dann habt ihr eine Verschlüsselung von eurem Browser bis zu dem Server der Bank. Und diese Kommunikation ist ja tatsächlich, also das könnte man eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nennen. Es ist aber, man formuliert es eher als eine Transportverschlüsselung. Und der Grund ist folgender. Was ich bei dieser Bank mache, bleibt also zwischen mir und der Bank, solange ich jetzt zum Beispiel nicht etwas mache wie eine Überweisung an eine andere Person, unabhängig davon, ob die bei der gleichen Bank ist oder woanders. Und dieser Überweisung muss ich ja einen Verwendungszweck geben. Und die Bank kennt diesen Verwendungszweck. Ne? Die muss den sogar an andere Banken weitergeben, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Überweisung zu einer anderen Bank mache. Das heißt, meine Kommunikation mit der Bank ist verschlüsselt. Ne? Das ist wichtig, um mir meinen Kontostand und die ganzen Authentifizierungen und sowas zu machen, ne? Authentisierung und so weiter. Aber wenn jetzt etwas diesen Kontext verlässt, die Bank kann alles sehen. Also alles, die ganze Kommunikation mit der Bank ist Ende zu Ende verschlüsselt, aber Informationen, die den Kontext dieser Bank verlassen, sind es nicht. Und in dem Moment, wo meine Kommunikationspartnerin jetzt also bei der gleichen Bank ist oder bei einer anderen Bank, ist die Bank also in der Situation, sie kennt alle Überweisungszwecke, alle Beträge und alle Empfängerinnen von allen Überweisungen. Bei einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung Würdest du dich darum kümmern, dass jetzt zumindest, sagen wir mal, der Betrag und der Inhalt ist natürlich bei einer Banküberweisung jetzt unsinnig, aber deswegen machen wir es mal auf den Verwendungszweck, dass der Verwendungszweck nicht für die Bank interpretierbar ist, aber für die Empfängerin. Und das würde tatsächlich sogar gehen, indem man beispielsweise eine PGP-Verschlüsselung nimmt und da ein paar Header abschneidet, damit es noch in dieses Feld passt, aber indem man beispielsweise eben den Verwendungszweck mit einem bestimmten Key verschlüsselt und dann so repräsentiert, dass man den über dieses Feld transportiert bekommt, und dann könnte der Tim beispielsweise den Verwendungszweck entschlüsseln.
Ich würde es nochmal kurz ein bisschen anders darstellen noch. Also eine Transportverschlüsselung wie TLS, also das, was man gemeinhin als SSL bezeichnet, ist natürlich, wie du schon gesagt hast, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, nur das andere Ende ist nicht so weit, wie es sein könnte. Also eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wird immer besser, umso weiter dieses Ende auch hinten liegt, am allerletzten Punkt, wo die Information relevant ist. Und das muss man herstellen.
Genau, also das bedeutet, die Verschlüsselung ist nur, also die Verschlüsselung ist ausschließlich zwischen den beiden Parteien, die es angeht. Ne?
Genau.
Das ist doch eigentlich das Entscheidende.
Wir hatten ja auch diesen schönen Fall hier mit DE-Mail, ja,
genau,
den wir ja ausgiebig ausgekostet haben, wo du ja auch viel zu beigetragen hast. Ja, wo dann eben so diese Verschlüsselung eigentlich immer nur so in Hüpfern stattfindet. Das heißt, es gab zwar auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, nur das Ende endet dann halt irgendwo, war dann unverschlüsselt und wurde dann erst wieder im nächsten Schritt weitergereicht. So ist es zum Beispiel auch mit E-Mail an sich heutzutage. Ne? Also ich gebe zwar meine Mail bei einem Mail-Server ab.
Aber der kennt den Inhalt.
Ja, aber die landet da unverschlüsselt sozusagen erstmal wieder und wird dann im nächsten Schritt im Idealfall auch wieder mit so einer Transportverschlüsselung zum nächsten weitergereicht, bis es dann endlich mal am eigentlichen Ende ankommt. Also das ist auf jeden Fall viel Missverständnispotenzial in dieser ganzen Debatte.
Jetzt ist es so, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gibt es seit sehr langer Zeit. Ja, das müssten jetzt so um die 30 Jahre sein, die das verfügbar ist, noch nicht ganz so für die Allgemeinheit. Und die schöne Sache an der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, was ich ja gerade auch so ein bisschen versucht habe zu erklären mit dem Verwendungszweck der Überweisung: Du kannst prinzipiell über jeden Kanal, der sich dir bietet, Ende-zu-Ende verschlüsselt kommunizieren. Ja, du kannst das über E-Mail machen, du kannst das über eine Banküberweisung machen, du kannst das über eine Postkarte machen. Ne? Alles, was dir eine Kommunikationsmöglichkeit bietet, bietet dir auch eine Möglichkeit zur Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, indem du die Nachricht eben in einem Format schreibst, was eine Verschlüsselung einer Verschlüsselung entspricht. Ja? Also Verschlüsselung, um das jetzt sehr kurz zu halten, ist ja auch nur das Durcheinanderwürfeln von Buchstaben, und quasi, ne, eine Nachricht mit durcheinander gewürfelten Buchstaben kannst du über E-Mail versenden, kannst du über WhatsApp versenden, kannst du über Postkarte versenden. Das Problem ist, und daran haben diese ganzen Ende-zu-Ende-Verschlüsselungen immer gekrankt, deine Kommunikationspartnerin muss das auch unterstützen, was der Grund ist oder was das Problem ist, warum jetzt zum Beispiel PGP niemals großartig abgehoben hat, weil es eben E-Mail auch ohne gibt. Das heißt, bei jedem, dem du eine E-Mail schreiben willst, musst du dir zusätzlich die Information holen, ob diese Person Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nutzt. Und wenn ja, mit welchem Key sie das tut. Dann musst du halt irgendwie dir auf dem Key-Server versuchen, den zu holen. Gibt es ein großes Hallo, weil die Leute dann den Schlüssel zur Entschlüsselung nicht mehr haben. Also wer das mal gemacht hat oder wer das regelmäßig macht, weiß, dass das ein ganz fürchterliches Leid ist. Und so kam es dann, dass man irgendwann gesagt hat, okay, lasst uns doch Kommunikationssysteme anbieten, wo diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schon grundsätzlich mit eingebaut ist. Das heißt, es geht überhaupt nicht über dieses System, unverschlüsselte Nachrichten zu senden, beziehungsweise das, es geht schon, aber das User Interface bietet es einfach nicht an. Hm. Ne, das wäre dann der Ansatz, den Threema und Signal, denen man hier, denke ich, die Pionierrollen in der weiteren Verbreitung für die Allgemeinheit geben muss. Neben vielen anderen, die es auch gemacht haben und versucht haben und früher versucht haben und so weiter, haben aber so Threema und Signal auf den Mobiltelefonen so den Durchbruch in dieser Richtung gebracht oder das den Durchbruch ins Wanken gebracht und dann natürlich mit der Adaptation von WhatsApp, dass sie die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Signal sich haben einbauen lassen. Damit war dann so der wirklich der große, große, krasse, ja, ich will sagen, Dammbruch oder wie auch immer, die Migration der Menschheit zu einer massenhaften Ende-zu-Ende verschlüsselten Kommunikation, die, das muss man auch ehrlich sagen, davor für die Masse einfach nicht verfügbar war.
Ja, also weil die super populären Messenger da eben erst noch nachrüsten müssen. In kleineren, weniger populären Systemen, geschlosseneren Systemen gab es das auch noch ein bisschen früher, aber ja, das war auf jeden Fall der finale Durchbruch, sagen wir es mal so.
Also du hast recht, man muss sagen, es war immer für die Masse verfügbar, die Masse hat es nur nicht genommen. Ja, also PGP war auch, ist immer noch verfügbar und war es, wie gesagt, müssten bald 30 Jahre ungefähr sein, war verfügbar, aber weil es eben nicht alle genutzt haben und es halt die eine Sache ist zu sagen, ey, installierst du Signal, können wir schön sexten, ist halt irgendwie eine andere Sache als installier dir mal PGP, ne? Weil
das war da eher unsexy.
Das so im BDSM-Umfeld geht das schon, ne? Aber das sind, wie gesagt, dann eben nicht die Allgemeinheit so, ne? Und so, und vor diesem, diese Systeme funktionieren also so, dass sie sicherstellen, dass es bei beiden Kommunikationspartnern einen Schlüssel gibt, der sicherstellt, dass nur die jeweils die Nachrichten entschlüsseln können. Und eigentlich finde ich das für die Anbieter eine sehr, also man muss das auch als eine massiv risikosenkende Maßnahme sehen für die Anbieter. Dass sie nämlich sagen, ey, wenn wir hier die Kommunikation der Welt abbilden, ne, mit unseren paar Python-Skripten, dann ist das vielleicht ganz gut, wenn wir diese Inhalte gar nicht sehen können, weil wenn wir dann irgendwann mal gehackt werden, dann können die Hacker auch nicht diese Inhalte sehen. Ne? Das ist ja schon eine durchaus kluge eine sinnvolle Erwägung zu sagen, wenn wir als Anbieter mit diesen Inhalten kein Businessmodell haben und das, was wir eigentlich anbieten, halt Kommunikation ist, dann ist das auch wirklich für uns massiv risikosenkend und von Vorteil, wenn wir diese Kommunikation nicht einsehen können. Und in diesem Hintergrund kommen dann die staatlichen Akteure und sagen, ja, jetzt ist das aber so, dass wir ja diese Inhalte in begründeten Ausnahmesituationen sehen möchten. Welche Möglichkeiten haben wir denn da? Und sehr simpel gesagt am Ende heißt es, diese Verschlüsselung muss weg, ne? Und meta gesehen gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Die eine sagt, okay, die Verschlüsselung bleibt, die ist funktional, wir werden die auch nicht schwächen, verändern oder sonst was. Also brauchen wir eine Schadsoftware auf dem Gerät der Absenderin und oder der Empfängerin, die Nachrichten, die dann entschlüsselt sind, ausliest und uns sendet.
Genau, oder um bei diesem Bild mit dem, wo ist das Ende zu bleiben, so hinter dem Ende platziert man sich so, bevor die Nachricht gelesen wird.
Genau, daher kommt ja auch dieser Begriff Quellen-TKÜ, ne? Also die Telekommunikationsüberwachung an der Quelle, bevor es von der Quelle in den Äther fließt. Mhm. Ja? Und die andere Option ist zu sagen, okay, wir müssen die Verschlüsselung bitte so machen, dass wir da reinschauen können. Und da gibt es unterschiedliche historische Ideen, im Prinzip zu sagen, okay, verschlüsselt doch bitte so, dass immer auch ein zweiter Schlüssel mit dabei ist und das ist unserer für den Intercept. Das heißt, also Tim und Linus können verschlüsselt schicken und es gibt aber noch eine dritte im Bunde und das ist die Bundesregierung oder das LKA oder wer auch immer, ne? Und die machen aber keine Sorge, die machen davon keinen Gebrauch, es sei denn, sie müssen. Aber sonst könnt ihr hier viel Spaß beim Texten, ja. Die Idee ist historisch regelmäßig gescheitert, oder Tim?
Ja, bisher gab es da auf jeden Fall immer ausreichend Widerstand. Also wenn ich mich richtig erinnere, ging das so 1993 los. Man mag sich noch an so Begriffe wie den Clipper-Chip erinnern. Da war das sozusagen die Idee, dass man kryptografische Verfahren sowieso erstmal waren so exportbeschränkt und es gab halt einfach entsprechende Auflagen, beziehungsweise es wurde versucht, hier noch weitere Auflagen zu machen. Und das ging dann eben so weit, dass die NSA dann eigene kryptografische Verfahren entwickelt hat. Das tun sie ja eh laufen, die sind da ja ganz weit vorne. Und dann die Sache so gedacht hat, dass man eben eine bestimmte Hardware vorschreibt. Ja, das ist dann dieser Clipper-Chip, ja, der in die Telefone eingebaut werden soll. Und das ist dann eben auch gepaart eben mit dieser Überlegung einer Schlüsselhinterlegung. Das ist so diese Key-Escrow, dass man quasi so einen Master-Key hat von den Behörden, sodass jegliche Kommunikation zwar erstmal für Dritte so nicht lesbar ist, ja, aber es gibt dann halt doch noch Dritte, nämlich den Staat oder Zweite, die dann eben jederzeit einfach ihren Master Key nehmen können und sich das dann trotzdem anschauen können. Da gab es dann relativ viel Widerstand dagegen und die Art und Weise, wie hier argumentiert wird, hat sich eigentlich über die Zeit auch nicht so richtig geändert. Ich meine, es gibt natürlich erstmal ein paar praktische Argumente, ja, also allen Leuten jetzt irgendwie eine spezifische Hardware aufzuzwingen, die dann überhaupt nicht, was weiß ich, in den ausreichenden Mengen oder in den ausreichenden Spezifikationen, Stromverbrauch etc., Kompatibilität zu anderen Systemen hergestellt werden kann. Das ist einfach schon mal absurd. Dazu ist die Entwicklung einfach auch viel zu schnell. Man braucht Krypto auch an so vielen Stellen, wo sich nicht ohne weiteres so eine Hardware integrieren lässt. Aber das Kernargument ist halt einfach immer, wenn ihr so eine Schlüsselhinterlegung macht und dann so ein relativ diffuser Körper wie eine amerikanische Behörde, ja, oder welche Behörde auch immer, ja, die dann potenziell Hunderte, Tausende, Zehntausende Mitarbeiter hat, wenn die dann darauf zugreifen darf, dann ist das halt de facto das Ausschalten der Kryptografie, weil man einfach dann überhaupt nicht mehr weiß, wohin solche Daten gehen. Wir haben ja nun in den letzten Jahren auch viele, viele, viele Beispiele bekommen dafür, wie gut so mit Daten, vor allem wenn es sich um große Mengen handelt, umgegangen wird, wo die dann letzten Endes noch überall hin gerät, beziehungsweise selbst wenn sie nur an einem Ort und so halbwegs ordentlich beschützt wird, wie leicht es dann ist, von außen darauf Zugriff zu erhalten, wenn irgendwelche findigen Hacker behördliche Netze ausforschen. Und in diesem Hin und Her der Argumentation sind solche Vorschläge eigentlich bisher immer wieder zurückgestoßen worden, weil man einfach sagt, so dann haben wir einfach keine Verschlüsselung und der Wert, hier Verschlüsselung als solche unbrauchbar zu machen im Vergleich zu dem Wert, den Verschlüsselung für die Gesellschaft und natürlich vor allem auch für die Wirtschaft hat, das lässt sich einfach miteinander nicht ordentlich abwägen und man schießt sich da einfach selber in den Fuß.
Exakt. Und diesen Konflikt wird man auch nie, also oder das, dieses Problem wird man nie auflösen. Und das ist, denke ich, hier ist aber auch genau dieser kluge Ausspruch, den wir ja hier sicherlich auch schon oft wiederholt haben, den wir auch in der CCC-PM jetzt nochmal wiederholt haben. Wenn man jetzt der Allgemeinheit die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung erschwert, dann werden es nur noch wenige tun. Das heißt, wenn man Verschlüsselung kriminalisiert, haben nur noch Kriminelle Verschlüsselung. Denn niemand ist daran gehindert, über egal welchen Kanal trotzdem in irgendeiner Form eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung am Ende doch zu sprechen. Und tja, das ist der Bereich, in dem wir uns befinden. Wenn jetzt also Regierungen bemühen, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung anzugreifen. So, jetzt stellt sich die Frage, für welchen Weg haben sie sich denn entschieden? Und das ist aus unserer, wenn man aus dieser traditionellen Debatte kommt, ne, ist entweder Schadsoftware oder kaputte Verschlüsselung, ein neuer Weg, nämlich, dass sie eigentlich sagen, wir möchten, dass die Schadsoftware von den Anbietern selber möglichst in die Software eingebracht wird. Also wir möchten potenziell verzichten, Staatstrojaner irgendwo anbringen zu müssen. Wir möchten potenziell verzichten, die Kryptografie in ihrer Qualität zu senken. Also möchten wir einfach ein spezifisches Update für unsere Zielperson oder eine spezifische Funktionalität für unsere Zielpersonen, dass da die Nachrichten nochmal ausgeleitet werden. Und das ist natürlich etwas, was die Anbieter nicht von sich aus tun werden. Ja, weil deren Kern-Business-Model ist ja zu sagen, wir haben Ende-zu-Ende verschlüsselte Kommunikation. Du kannst uns vertrauen, weil du uns nicht vertrauen musst. Und das hat eben zu der Beliebtheit dieser Messenger beigetragen. Übrigens, auch die Europäische Kommission empfiehlt ja spezifisch die Nutzung von Ende-zu-Ende verschlüsselten Messengern an ihre Angestellten. Ja, und sagt, ey Leute, bitte, wenn ihr irgendwie hier mit Leuten kommuniziert, nutzt doch mal bitte Signal. Ja, also die sind sich ja selber sehr bewusst des Schutzes und der Sicherheit, die diese Messenger bieten. Und um jetzt mal kurz die Eleganz dieses Ansatzes zu würdigen, die Anbieter zu zwingen, muss man halt sagen, ne, die meisten Menschen nutzen halt, ne, was weiß ich, ein iPhone oder ein Android-Telefon mit den Apps aus dem Store und damit sind die happy und fertig. Und würde man nun sagen, okay, wir verpflichten die Anbieter bei Bedarf, eben eine Backdoor als Update zu pushen oder zu aktivieren als Feature, dann spart man sich immerhin die Debatte um das Aufbewahren von Schwachstellen zur Infektion dieser Geräte. Das heißt, aus einer Perspektive oder aus der Perspektive der inneren Sicherheit-Leute ist das die Quadratur des Kreises, weil sie sagen, super, alle behalten den Schutz der Verschlüsselung, die wird nicht geschwächt. Es gibt eine spezifische Backdoor für uns, wenn wir die benutzen möchten. Aber zumindest wir als Bundesrepublik Deutschland und deren strafverfolgende Behörden schießen uns nicht ins eigene Knie. Leider ist das falsch und zu kurz gedacht. Weil, wenn die Bundesrepublik Deutschland oder die Europäische Union oder die USA diese Anbieter verpflichten, Abhörschnittstellen zu bauen, dann tun das natürlich auch andere Länder. Ja? China reibt sich doch schon die Hände und sagt, super, dann können unsere Leute hier demnächst auch von uns aus WhatsApp benutzen, wobei die haben ja aufgrund ihres WeChats überhaupt gar kein Interesse, WhatsApp zu benutzen. Aber ihr seht, wohin das Argument geht. Das heißt, die verlieren sehr wohl auch den Schutz der Verschlüsselung und sie sorgen sehr wohl eben zu diesem Problem. Sie tragen zu dem Problem bei, dass Verschlüsselung genau an den Stellen, wo sie interessiert, wo nämlich Menschen wissen, okay, krass, ich bin ja Terrorist oder ich bin, was weiß ich, Kriminelle. Genau diese Menschen werden natürlich weiterhin zusehen, dass sie eine Ende-zu-Ende verschlüsselte Möglichkeit finden, zu kommunizieren. Und sei es, dass sie die selbst über irgendeinen anderen unverdächtigen Kanal klöppeln. Das heißt, sie schaden auch mit diesem Vorstoß nur der Allgemeinbevölkerung, nicht aber denjenigen, die sie damit so angeblich verfolgen möchten. Und es geht noch weiter. Dadurch, dass sie jetzt deine vertrauten Anbieter zwingen, deine Kommunikation abhörbar zu machen, obwohl ihr eines Unique Selling Feature war, dass das nicht möglich ist, dadurch zerstören sie natürlich das Vertrauen, dass du noch überhaupt irgendwie in diese Anbieter haben kannst. Wenn also jetzt Apple verpflichtet ist zu sagen, wir backdooren Tims iPhone bei Bedarf, würde ich schätzen, dass Tims Apple-Enthusiasmus eine leichte Dämpfung erfahren würde.
Könnte sein.
Weiß man noch nicht so genau.
Also ich meine, vorstellbar.
Und ja, darum geht es in dieser Debatte und darum ist es so wichtig, das zurückzuweisen und zu verhindern, weil es letztendlich um nicht mehr und nicht weniger geht, als den einen Vertrauensanker und Schutz, den uns ja Internet und Computer bieten. Ja, also wenn es diese kryptografischen Prinzipien nicht gäbe, dann hätten wir, also wahrscheinlich hätte alles, was ihr an Digitalisierung irgendwie großartig seht und feiert und euch dran erfreut, das gäbe es dann nicht, wenn wir diese Verschlüsselung nicht hätten.
Das wäre komplett unbenutzbar. Also es gab vielleicht mal so eine Zeit, da ging das noch so, weil da einfach noch nicht ausreichend viele Leute drauf gekommen sind, wie viel Schaden man da anrichten kann. Aber wenn du heute jegliche Verschlüsselung ausschalten würdest, kannst du im Prinzip das Internet auch wieder abschalten. Also dann ist einfach vorbei. Also so richtig komplett vorbei. Nicht nur so ein bisschen vorbei, sondern so kann man einfach sofort sein lassen. Ja, und ich meine auch diese Annahme, dass jetzt so eine staatliche Behörde irgendwie besonders vertrauenswürdig wäre. Ich meine, jetzt haben wir ja irgendwie diese hohe Zahl an Einzelfällen, ja, die man schon fast, fast den Kalender mit ersetzen, weil jeder Tag ordentlich durchgezählt wird und immer wieder neue Einzelfälle kommen. Ja, also dass dann so eine Polizei oder so ein Geheimdienst, der sich einfach jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat in den letzten Jahren, ganz im Gegenteil, wo es einfach nachweislich immer wieder ein hohes Maß an Unterwanderung und Kontakte zu wirklich hochproblematischen Subgruppen dieser Gesellschaft gibt, dass die dann auf einmal einen ungehinderten Zugang bekommen sollen, weiß ich nicht, also I'm not convinced, dass das eine gute Idee ist. Also da merkt man ja schon, wie das Misstrauen hier in einen hineinkriecht, weil es halt einfach klare Belege dafür gibt, dass dieses Misstrauen auch begründet ist.
Ja. Ja, absolut. Und dann noch bei der, also dann kommt ja noch ein anderer Aspekt, ne? Die Kompetenz deutscher Umsetzung im Tech-Bereich. Da kannst du ja davon ausgehen, dass in dem Moment, wo die irgendwelche Backdoors für WhatsApp haben, dass das das halt nicht mehr lange dauert, bis A, die, wie du schon sagst, missbraucht werden, aber auch B, bis die irgendwie aufgemacht und gehackt werden, ja, und dann stehst du da und ich muss an dieses, ich muss da immer an dieses Meme denken, kennst du diesen, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, es ist so eine Cartoon, wo jemand sich in einen Stock hat und den bei der Fahrt bei seinem Fahrrad in die vorderen Speichen hängt und sich dann hinlegt und meckert. Ja, und sich dann beschwert, dass ihm das Knie wehtut. So ungefähr kommt mir das wirklich, diese Herangehensweise vor. Und ich glaube, dass das, also ich kann nur fest sagen, das wird nur negative Effekte haben. Und vor allem, und das ist das Katastrophale, noch nicht einmal die Intendierten. Ja, das ist das, was man sich hier sehr wichtig im Hinterkopf halten muss, wenn man mit Leuten diskutiert, die meinen, nichts zu verbergen zu haben. Man muss sehr klar sagen, selbst wenn du nichts zu verbergen hast und selbst wenn du es völlig okay findest und selbst wenn du negierst, dass das einen Schaden für die Vertraulichkeit der Kommunikation aller ist und dass das potenziell wirtschaftliche Schäden hervorruft und international Schäden, wenn du das alles negierst, musst du immer noch sagen, okay, aber den versprochenen positiven Effekt, dass irgendwie Kriminelle nicht mehr verschlüsseln können, den wird es schon mal nicht haben. Das ist die eine Sache, wo du sicher sein kannst, diesen Effekt wird es nicht haben. Maximal auf, sage ich mal, die es auch auf andere Weise geschafft hätten, sich irgendwie in den Knast zu bringen. Ja, und insbesondere vor dem Hintergrund, veröffentlicht wurde das Vorhaben des EU-Ministerrates ja durch Erich Möchel, haben wir, glaube ich, hier schon öfter gewürdigt als einen Titanen der netzpolitischen Berichterstattung, wenn nicht sogar einfach der Gründer der netzpolitischen Berichterstattung. Und er schreibt, nach dem Anschlag kommt der Angriff auf die Verschlüsselung und stellt das hier in den zeitlichen Zusammenhang mit diesem Terroranschlag in Wien. Gleichzeitig wissen wir aber auch durch die Diskussionen, die wir hier seit Wochen über Ende-zu-Ende-Verschlüsselung führen, dass es diese Bestrebungen schon länger von allen Seiten gibt. Und vor allem aber ist der Anschlag von Wien ja so enorm ungeeignet, als Argument zu dienen für einen Angriff auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, weil A, der Typ Polizei bekannt war. Die wussten sogar, dass der sich da irgendwo Knarren gekauft hat und haben die Hinweise ignoriert. Die konnten innerhalb kürzester Zeit, nachdem er irgendwie bekannt war, konnten die, ich glaube, waren das 18, ich habe irgendwie 18 im Kopf, an 18 Orten in Europa, Deutschland, Schweiz und so, seine Kontakte und primären Bezugspersonen irgendwie hochnehmen. Das heißt, die wussten schon alles über den Typen, der noch dazu ein Einzeltäter war, wo man jetzt natürlich auch wiederum sagen muss, so, ne, was wird so ein Einzeltäter schon kommuniziert haben? Also es gibt hier nicht den, ne, man kann das Argument nicht bringen, dass dieser Anschlag hätte verhindert werden können, wenn die österreichische Polizei doch nur Einsicht in seine verschlüsselte Messenger-Kommunikation gehabt hätte. Dieses Argument ist nicht, also das besteht den Lachtest, solange man so nicht, ne? Also wenn man in diesem Bereich noch einen Lachtest machen kann, weil das ist ja tragisch genug, wie die den Typen haben ja letztendlich unter ihren Augen problemlos wirken lassen.
Sag mal, schickst du dir nicht die ganze Zeit deine eigenen Ideen dir selber per Nachrichten zu? So per SMS?
So Note to Self, ne?
Ja, genau.
Nicht vergessen, Freitag Anschlag.
Absurd.
Naja, und das ist, warum wir dieses Thema jetzt auch nochmal mit dieser Ausführlichkeit und dieser Dringlichkeit besprechen, hat ein bisschen damit zu tun, dass das einfach jetzt von zu vielen gefordert wird. Ne? Es wird von den Five Eyes gefordert, zusammen mit Japan und Indien. Es wird von dem EU-Ministerrat gefordert. Die deutsche Bundesregierung hat gerade wieder Vorstöße in diese Richtung unternommen. Und man merkt so ein bisschen, dass die alle jetzt gerade so an dem Punkt sind zu sagen, okay, komm, jetzt ist unser Moment. Ne? Jetzt müssen wir alle, jetzt halten wir das Thema in den Medien und jetzt pushen wir das durch. Und jetzt ist der wichtige Moment, sich dem entgegenzustellen. Und ich habe die Sorge, dass potenziell, im Moment noch nicht genug Protest und genug Aufmerksamkeit in diesem Bereich da ist. Daher wirklich versuchen wir mit dieser Folge euch genug Erklärung nochmal gebündelt zu bieten, dass ihr auch Menschen, die vielleicht sagen, dieses Thema interessiert sie nicht, davon unterrichten und ihnen erklären könnt, worum es dabei geht, dass ihr vielleicht diese Folge auch anderen Leuten empfehlen könnt, wenn ihr sagt, okay, bei denen komme ich nicht weiter, wobei das jetzt blöd, wenn die Leute das jetzt auch hören, weil ihr denen was Gutes tun möchtet, weil ihr die so schätzt, ja, dass sie eine schöne Folge hören können, dann könnt ihr sie denen empfehlen. Und ich muss tatsächlich sagen, also wenn das kommt, dann wird das, also das wird sehr, 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 sehr unschön. Das wird sehr, sehr im auf lange Perspektive sehr unschöne Konsequenzen haben, weil wenn dieser Damm einmal bricht, ne, und man jetzt irgendwie sagt, also ne, die Sachen laufen ja, Terrorismus und dokumentierter Kindesmissbrauch sind das, wo wir uns drum kümmern müssen, und dann geht's halt in drei Jahren weiter mit Urheberrechtsverstößen und so weiter, und dann hast du irgendwann Vollzeit-Monitoring auf deinen, auf aller deiner digitalen Kommunikation. Und vielleicht, um das nochmal zu sagen, Kommunikation ist ja tatsächlich inzwischen der geringere Anteil des Datensatzes, den wir als Menschen produzieren. Ja? Wir produzieren ja am laufenden Band irgendwelche Google Maps Abfragen und Facebook-Likes und Instagram hast du nicht gesehen und Tinder-Swipe nach links, Swipe nach rechts und was nicht alles. Ja, alle diese Daten produzieren wir ja sowieso mit jeder Sekunde oder jeder Minute unseres Lebens. Und Kommunikation, das kleine bisschen, was wir jetzt hier verschlüsseln wollen, ist der geringste Anteil daran. Noch dazu, wir haben ja auch relativ viel zu Zeiten Snowdens darüber gesprochen, dass Metadaten schon die entscheidenden Daten sind. Ne? Dieser schöne Aufkleber wird uns verraten, Metadaten. Das ist das, worum du dir eigentlich Sorgen machen musst, weil sie, also als Krimineller, ne? Weil sie automatisiert auswertbar sind, weil sie dein soziales Netz, deine Bewegungen und so weiter zeigen. Und das ist nach, denke ich, gängigen Dafürhalten und auch an den regelmäßigen Erfolgen der Polizei erkenntlich, ein sehr reichhaltiger Fundus an Informationen, die dadurch zu erlangen sind, sodass jetzt die Kommunikationsinhalte bei der Interpretierbarkeit der Daten schon eine untergeordnete Rolle spielen. Erkennt man ja auch daran, dass WhatsApp, immerhin ja auch ein Facebook-Konzern, bereit war, diese Kommunikationsinhalte Ende zu Ende zu verschlüsseln. Ja? Also die Datenkrake, um das Bild mal zu bemühen, sagt, ja, okay, pass auf, die Daten brauchen selbst wir nicht. Wir haben genug. Das kleine bisschen können wir denen lassen.
Hm. Können wir den Begriff Datenkrake mal beerdigen? Das finde ich
voll. Ja, ich habe es extra, ich wollte das jetzt ein bisschen spaßeshalber anwenden, aber ja, der Begriff ist nicht angemessen. Aber sagen wir mal, deren Geschäftsmodell, das Sammeln, Auswerten und Verwerten von Daten ist, haben freiwillig auf diese Kommunikationsinhalte verzichtet. Und das sollte einen dann schon stutzig machen, weil das sind ja echt diejenigen, die auf nichts verzichten. Kraken übrigens schon, ne? Kraken sind eigentlich relativ genügsame Tiere.
Und intelligent.
Ja, die würden so einen Scheiß nicht machen.
Genau. Sei nicht wie der Innenminister, sei wie der Krake.
Okay. Ich denke, oder ich hoffe, wir haben damit dem Kampf um die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, und das ist, denke ich, der Kern dessen, was ich sagen möchte, das ist nicht der Kampf um die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, das ist der Kampf um überhaupt Verschlüsselung. Und der ist der fundamentale Vertrauensanker der digitalen Kommunikation und des Netzes. Und wenn es hier irgendwie nochmal vorangehen soll, dann brauchen wir mehr Verschlüsselung und nicht weniger. Das muss man ganz klar sagen. Wir brauchen mehr Verschlüsselung und nicht weniger. Und ich möchte da jetzt ja vielleicht doch noch ganz kurz das wirtschaftliche Argument bringen. Ja, große Unternehmen und große kriminelle Organisationen werden immer in der Lage sein, sich eine sichere Verschlüsselung irgendwie zu kaufen. Es geht immer darum, was der Allgemeinheit einfach verfügbar ist. Und nur der Allgemeinheit würde es genommen und soll es genommen werden. Und das ist der Grund, warum es hier um einen Vorstoß geht, wo wir, genau wir, die, was sind wir denn? Die Rechtschaffenen, rechtschaffenen Bürgerinnen, die nichts zu verbergen haben.
Die Guten.
Die Guten, genau, die Guten. Wo wir, die Guten, einen Schaden nehmen und niemand anderes. Ja, also wir gewinnen da nichts. Wir haben da nur Verlust, nur Schaden. Und das, da muss sich eigentlich jede Person muss sich hier vom Kraken überzeugen lassen, dass das nichts ist.
Hast du das Gefühl, den Leuten schon genug Angst gemacht zu haben? Ich sag's mal anders. Ohne Verschlüsselung keine Podcasts. Jetzt Panik. Jetzt rennen sie alle schreiend durch die Flure.
Nein! Weil das ist ein, ja, genau. Ist das eine Drohung oder?
Das haben wir jetzt mal so gesagt, ne? Und es wird schon seine Wirkung entfalten.
Okay, dann würde ich sagen, wir machen noch, wir weisen noch kurz auf eine Kampagne hin, die EDRI, unsere Freunde von European Digital Rights, gelauncht haben, nämlich die Kampagne Reclaim Your Face, was ich sehr, sehr interessant finde, wo sie im Prinzip sagen, okay, wir wenden uns gegen Biometrie, also biometrische Massenüberwachung, insbesondere die Gesichtserkennung, die daran gebunden ist. Auch darüber haben wir hier schon sehr oft gesprochen. Du kannst dein biometrisches Merkmal nicht ändern. Deshalb ist es eigentlich auch als Authentisierungsmerkmal enorm ungeeignet. Es ist aber enorm gut geeignet als Überwachungsmerkmal, weil wenn die Pandemie vorbei ist, alle wieder ohne Maske rumrennen wollen. Und dann wäre es halt sehr ungünstig, wenn es eine biometrische Vollüberwachung gäbe. Insofern strengt sich diese Kampagne an, für Transparenz zu sorgen, was eben, ne, warum biometrische Gesichts- und Massenüberwachung überhaupt gebaut wird und welche Funktionen sie hat. Rote Linien zu ziehen, wo man sagt, wo darf das nicht stattfinden, und auch die Experimente damit, die ja zum Beispiel hier auch in Berlin am Südkreuz stattgefunden haben, zu beenden und denen entgegenzutreten. Und ich denke, das ist ein sehr wichtiger Kampf, da jetzt für ein Moratorium zu sorgen, diese Technologie einzuhegen, wie das zum Beispiel, ich glaube, in San Francisco schon geschehen ist. Denn ich habe gerade gesagt, mit der Verschlüsselung würde das letzte bisschen digitaler Überwachung sterben, das wir im digitalen Raum haben. Mit der biometrischen Erfassung geht diese digitale Überwachung in den nicht digitalen Alltag. Ja. Das ist also, darf man sich in seinem Ausmaß, kann man sich das gar nicht, kann man das gar nicht überschätzen, wie krass diese Überwachungsmöglichkeit wird. Es macht eben einen für dich als Mensch, der da lang geht, kaum erkennbaren, aber es macht einen für die Überwachungsmethode sehr entscheidenden Unterschied, ob du irgendwo eine Kamera hängen hast oder ob an dieser Kamera ein Gesichtserkennungssystem ist, was sofort sagt, ach, alles klar, das ist der Neumann, der ist gerade von der Kamera in die Kamera gelaufen und der ist heute Morgen bei sich zu Hause losgegangen. Und dann das nämlich quasi aus dem großen, komplexen Videodatenstrom hier eben sehr einfache, strukturierte Daten zu erlangen, nämlich Metadaten.
Und das ist auch alles nicht so unwahrscheinlich, dass man so ein Verbot erwirken kann. Das hat ja, wenn ich jetzt richtig informiert bin, in Kalifornien auch schon stattgefunden.
Da gab genau, ich meine, es wäre nur San Francisco gewesen. Ich weiß aber nicht. Ach, vielleicht so. War es auch der ganze Staat.
Das, ja, okay, da bin ich jetzt gerade nicht ganz newsfest, aber da gibt es auf jeden Fall ein Trend, und ich denke auch, dass so Facebook einem relativ klar macht, wenn man das benutzt, wohin das gehen kann. Dieses Problem, man wird halt von irgendjemandem auf dem Bild getaggt und so, und ja, und andere Leute erfahren dann, wo ich war, weil ich auf irgendeiner Veranstaltung noch war. Ja, klar, das sind dann oft erstmal nur bewusste Taggings, dass Leute sagen, ja, hier, das ist der Tim. Ja, aber in dem Moment, wo halt eine weit verbreitete
Datenbanken. Wir hatten ja hier diesen Fall von diesem Unternehmen, wie hießen die noch gleich? Clear irgendwas, weiß nicht mehr ganz genau. Die
Clearview AI oder was?
Ja, ne? Genau, die halt sozusagen Dritten einfach so Zugriff auf solche Datenbanken geboten hat. Dadurch kann man halt schnell in einem beliebigen Bildmaterial das alles heraufbringen. Und das kann natürlich alles zu Problemen, zu Missverständnissen, familiären Problemen, beruflichen Problemen führen. Ne? Und das sollte einfach nicht sein. Das ganze Problem von Überwachung an sich ist ja auch immer eigentlich eine Frage des Preises tatsächlich. Früher gab es diese Ideen ja auch schon, Rasterfahndung, so das also massenhaft Daten sammeln und dann mal durchschauen, wird sich schon irgendwas finden lassen. Diese Ideen sind nicht neu, nur sie sind eigentlich im Wesentlichen immer nur daran gescheitert, dass es nicht bezahlbar war. Man hat sich das vorstellen können, man wollte das irgendwie haben. Wir haben aber jetzt in unserer technologischen Entwicklung weltweit einfach eine unglaubliche Preisreduzierung gesehen. Also lange Zeit war so dieses, ja, kann man überhaupt ein Gesicht erkennen, war schon mal eine Frage. Das war dann irgendwann beantwortet und man brauchte natürlich einen dicken Rechner dafür und dann hat er irgendwie 3 Stunden lang auf einem Bild rumgerechnet und dann stimmte das so zu 76%. Davon sind wir mittlerweile weit entfernt. Mittlerweile gibt es hochdedizierte kleine Chips, die das irgendwie für wenig Geld massenhaft in kurzer Zeit realisieren können und es wird halt immer billiger. Ja, das massenhafte Überwachen von Telefonaten, von Audio, von Video etc., das ist halt irgendwie bezahlbar geworden. Und weil es eben bezahlbar wird, kommen dann eben diese alten Träume von, naja, immer her mit dem Heuhaufen, die Nadel werden wir schon irgendwie finden, die kommen dann halt noch mit dazu. Und dabei wird halt einerseits übersehen, dass es eben, auch wenn es scheinbar billiger ist, am Ende natürlich für die Gesellschaft trotzdem noch hohe Kosten aufwirft, jetzt konkret in Geld, ja, aber am Ende der eigentliche Schaden an der Gesellschaft selbst verunstaltet wird, weil einfach in diesem Prozess uns viele wirklich wichtige, nennenswerte Freiheiten genommen werden, weil sie ja dann am Ende, also selbst wenn man jetzt nicht so dieses Szenario gleich hervorholt mit, oh Gott, ich werde hier irgendwie als Bankräuber erkannt von irgendeiner Software und das werde ich ja nie wieder los und dann habe ich jahrelang Rechtsstreit. Solche Einzelfälle gibt es, aber das ist natürlich nicht unbedingt jetzt für die meisten Leute das Problem. Das Hauptproblem, denke ich, was daraus resultieren würde, ist, dass man sich einfach zurückzieht, dass man einfach bestimmte Dinge nicht mehr tut und einfach zu Recht dann auch glaubt, man wäre einfach die ganze Zeit verfolgt und dass dann eine entsprechende Anpassung des eigenen Verhaltens bringt, die man eben sonst nicht tun würde. Und um diese Handlungsfreiheit einem zu erhalten, allen zu erhalten, denke ich, ist es extrem wichtig, dass man einfach das Prinzip umdreht und sagt, nee, der Default ist nicht erlaubt, es sei denn das. Und nicht jetzt so mit, ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Und ach, da hat mal einer total über die Stränge geschlagen, das verletzt jetzt irgendein drittes Gesetz. So, dann hauen wir da vielleicht mal ein bisschen drauf, weil das verhindert halt irgendwie gar nichts. Sondern der Default muss wirklich andersherum sein und man muss Organisationen, Firmen, wen auch immer, auch Privatpersonen quasi in die Situation bringen, dass sie das sich quasi erlauben lassen müssen und dass sie das dann entsprechend belegen müssen. Warum muss das so sein? Überwachungskameras hängen mittlerweile an jeder Dachrinne und ich kann mühelos mit so einer billigen Webcam einfach auf die Straße zielen und anfangen, irgendwelche Gesichter zu erkennen. Das wird dann halt auch getan werden. Und bei öffentlichen, bei der Überwachung des öffentlichen Raums wird es halt richtig knifflig, weil da kommt dann jeder irgendwie mal dran vorbei. Und das ist einfach kein Environment, in dem ich leben möchte. So, das geht einfach nicht. Deswegen muss es umgedreht werden.
Kurze Ergänzung. Es war erst San Francisco und dann der Staat Kalifornien, die eben die Verwendung von Gesichtserkennungstechnologien für ihre Behörden untersagt haben.
Mhm.
So, dann kommen wir zur guten Nachricht.
Ach echt? Jetzt schon?
Ja.
Na cool.
Ja, oder?
Ja, machen wir das.
Die gute Nachricht.
Wir erinnern uns, dass unsere Freunde von Frag den Staat das Glyphosat-Gutachten des Bundesinstituts für Risikobewertung veröffentlicht hatten und beziehungsweise ein Streit darüber entbrannte, ob dieses Werk, was man im Rahmen eines Informationsfreiheitsanfragerichts bekommen kann, ob das dann auch auf Frag den Staat selber eingestellt werden kann. Und die haben gesagt, nee, das nicht, weil wir haben ja ein Urheberrecht da dran und das wird quasi, dieses Urheberrecht wird verletzt, wenn ihr das hier auf diese Seite stellt. Also die haben quasi argumentiert, jede kann das bei uns anfragen und bekommt das dann auch, aber ihr dürft es nicht online stellen. Und was Frag den Staat da mal daraufhin Mitte 2019 gemacht hat, war, sie wurden erstmal gezwungen vom Landgericht Köln dieses Glyphosat-Gutachten von ihrer Webseite zu nehmen. Ne? Daher kam dann so dieser Begriff Zensurheberrecht, weil quasi ihre Veröffentlichung eines für die Öffentlichkeit interessanten Dokuments, was man auch jede einzelne Person bekommen darf über eine Informationsfreiheitsanfrage, aber die Veröffentlichung wurde ihnen quasi untersagt. Und dann haben sie dazu aufgerufen, dass man sich dieses Gutachten bestellt und es haben 45.000 weitere Menschen über Frag den Staat das Gutachten angefragt, ja, und auch bekommen. Und jetzt kommt der spannende Teil, dass sie damit mit der Veröffentlichung im Februar 2019 keine Urheberrechtsverletzung begangen haben. Unter anderem, ich zitiere jetzt, weil das so schön ist, der Grund, weil das Bundesinstitut nicht nur uns, sondern nach unserer Anfrage auch mehr als 45.000 weiteren Menschen das Gutachten zugesandt hat, ja, hat das Gutachten laut Landgericht Köln seinen urheberrechtlichen Schutz verloren. Es ist so vielen Menschen zugänglich gemacht worden, dass es laut Gericht als veröffentlicht gelten kann. Es gilt jetzt als amtliches, also uneingeschränkt nutzbares Werk. Was sehr interessant ist, weil es natürlich eine Falle ist. Wenn das Bundesinstitut den anderen 45.000 Anfragenden gesagt hätte, nee, ihr kriegt das nicht, dann hätten sie gegen das im Zweifelsfall gegen das Informationsfreiheitsgesetz verstoßen und hätten erklären müssen, warum sie an der ersten Anfrage das geschickt haben und anderen das nicht schicken. Und dadurch, dass sie es so vielen geschickt haben, konnten sie jetzt den Anspruch des Urheberrechts, des urheberrechtlichen Schutzes nicht mehr aufrechterhalten gegenüber der Veröffentlichung. Was ich erstmal so als rechtliche Falle, ja, oder als rechtliche, wie nennt man denn sowas? Falle, ne?
Weiß ich nicht.
Zwickmühle. Als rechtliche Zwickmühle. Genau, eine Zwickmühle ist das. Da als rechtliche Zwickmühle sehr, sehr, sehr schön gespielt finde. Gleichzeitig muss man natürlich trotzdem sagen, es ist immer wieder eine Katastrophe, wie viel Frag den Staat klagen muss. Einfach nur auf eine einfache Einhaltung von Gesetzen. Und vielleicht hat das Bundesamt hier, das Bundesinstitut ja hier auch verstanden, wenn sie dieses Glyphosat-Gutachten einfach da auf Frag den Staat hätten versauern lassen, hätte das bei weitem nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie durch ihren Streisand-Effekt, den sie dadurch jetzt bereitgestellt haben. Und, muss man natürlich auch sagen, dieses Gutachten hat relativ krasse Informationen, ne, die auch sehr eindeutig für die Öffentlichkeit zugänglich sein sollten. Insofern herzlichen Glückwunsch an Frag den Staat, die vor allem sagen, wir haben Rechtsgeschichte geschrieben, weil damit erstmals auch diese Idee des Zensurheberrechts mal sinnvoll angegriffen wurde. Vorher haben sie sich auf die Zitatfreiheit bezogen, sagen aber auch, das wird wahrscheinlich in die nächste Instanz gehen. das Bundesamt für Risikobewertung hat bereits angedeutet, gegen diese Entscheidung des Landgerichts in Berufung gehen zu wollen.
Naja. Ich bin immer wieder beeindruckt von der Effizienz und dem unfassbaren hohen Output dieses Projektes. Also was fragt den Staat jetzt schon alles auf den Weg gebracht hat und locker gerüttelt hat, das ist wirklich amazing.
Ja, das ist es auf jeden Fall und deswegen freuen wir uns auch jedes Mal, wenn Arne und das Team umfragt den Staat was Neues machen, was ja fast jeden Tag der Fall ist. Wer auch was Neues macht, ist der Chaos Computer Club mit der Remote Chaos Experience, die dieses Jahr zu der Zeit stattfindet, wo normalerweise ein wilder Kongress stattfinden würde. Wir haben den Call for Participation ja hier schon bei der letzten Sendung erwähnt. Hier sei nur noch mal kurz darauf hingewiesen, dass er in einer Woche auch schon zu Ende ist. Das heißt, wenn ihr dort einen Workshop, einen Vortrag oder sonstiges einreichen wollt, dann macht das bitte jetzt, so schnell wie möglich. Und das Sticker Operations Center hat sich an uns gewendet und gebeten, darauf hinzuweisen, dass es einen RC3 Sticker Exchange gibt. Ihr kennt sicherlich die Stickerboxen, die beim Kongress rumliegen, wo ihr die Aufkleber her habt, die auf euren Laptops sind. Und wenn der Kongress ausfällt, heißt das natürlich nicht, dass ihr nicht trotzdem neue geile Aufkleber tauschen könnt. Und ich meine, nichts ist peinlicher, als nach dem Lockdown einfach noch mit den gleichen alten, langweiligen Stickern rumzurennen. Insofern das Sticker Operations Center bittet um Beteiligung und bietet an, dass ihr da mitmacht. Das war, glaube ich, alles zur RC3 und damit wären wir auch schon am Ende, oder Tim?
Ja, ich denke, das war's für heute. Kompakte Sendung, muss auch mal wieder sein.
Ja. Dann danke ich noch.
Mach mal.
Dann danke ich noch und zwar danke ich Kerstin, Peter, Nils, Oliver und Funzi dafür, dass sie an mich gedacht haben und mir das Homeoffice verbessert haben. Vielen herzlichen Dank.
Und ich bedanke mich bei allen, die jetzt schon die Umstellung des Dauerauftrags veranlasst haben. Es läuft so langsam an und wer jetzt nicht weiß, wovon die Rede ist, hört nochmal in die letzte Sendung rein. Da bin ich auf jeden Fall sehr dankbar für eure Zusammenarbeit. Ja, und jetzt entlassen wir euch. Das war's.
Bis dahin.
Bis nächste
Woche. Ciao.